Hallo und herzlich willkommen in der Kinderwunschsprechstunde von DM Glückskind. Ich bin Dr. Elena Leineweber, Frauenärztin, gynäkologische Endokrinologin und Reproduktionsmedizinerin. Hier spreche ich mit Expertinnen und Experten aus Medizin und Psychologie, stelle eure Fragen und begleite euch mit den aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen durch die Kinderwunschzeit. Kinderwunschsprechstunde wird präsentiert von TT-Sept Femi Baby Baby Planung, dem Nahrungsergänzungsmittel für umfassende Versorgung bei Kinderwunsch. In der Kinderwunschsprechstunde haben wir schon so viele Themen beleuchtet, aber in der vorerst letzten Folge sprechen wir heute über ein Thema, was nicht nur bei ReproduktionsmedizinerInnen, sondern auch bei betroffenen Paaren und PatientInnen häufig viele Fragen aufwirft. Es geht um die idiopathische Sterilität, also die Situation, dass eine Frau nicht schwanger wird, obwohl bei ihr bzw. dem Paar alles in Ordnung zu sein scheint. Und wir sprechen auch noch über Implantationsversagen. Die Situation, wo sich eine befruchtete Eizelle nicht in der Gebärmutter einnistet. Das passiert nicht nur im Rahmen einer Kinderwunschbehandlung, sondern ist auch theoretisch abseits davon möglich. Als Gast habe ich heute Dr. Andreas Ott an meiner Seite. Andreas ist Inhaber des Kinderwunschzentrums Ludwigsburg und aktuell auch der Vorsitzende des Bundesverbandes Reproduktionsmedizinischer Zentren und setzt sich aktiv für die Zukunft der Reproduktionsmedizin in Deutschland ein. Darüber sprechen wir vielleicht später auch noch ein bisschen. Hi Andreas.
Ja, hallo Elena.
Bevor wir jetzt tiefer in die Thematik einsteigen, würde ich gern für unsere ZuhörerInnen ein paar Begrifflichkeiten klären. Kannst du einmal als allererstes erklären, was für uns Reproduktionsmediziner Implantationsversagen eigentlich bedeutet?
Ja, klar, gerne. Also Implantationsversagen ist an sich eigentlich ein recht klar definierter medizinischer Begriff, der im Kontext der assistierten Reproduktionsmedizin verwendet wird. Er beschreibt im Prinzip die Situation, dass sich trotz eines Embryotransfers kein Embryo erfolgreich in der Gebärmutterschleimhaut einnistet, obwohl eigentlich die Voraussetzungen günstig erscheinen.
Und macht man das jetzt nach jedem Versuch, der nicht geklappt hat, oder braucht es erstmal mehrere Versuche, bevor man davon spricht?
Ja, also so die Reproduktionsmediziner definieren das Implantationsversagen an sich so, dass man mindestens 2 oder 3 Embryotransfers mit Embryonen guter Qualität machen sollte, bei denen es dann eben zu keiner Schwangerschaft kommt. Es handelt sich also eigentlich um eine klinische Diagnose nach wiederholt negativen Schwangerschaftstests, trotz optimaler medizinischer Bedingungen. Also es muss zum Beispiel die Gebärmutterschleimhaut gut aufgebaut sein oder die Blastozysten müssen sich auch gut entwickelt haben.
Also wenn ich jetzt zu Hause meinen Eisprung getrackt habe und ich bin nicht schwanger geworden, dann kann ich nicht sagen, dass es an der Implantation, also der sogenannten Einnistung liegt. Das kann ich daraus nicht schließen.
Genau, also wenn du zu Hause deinen Eisprung trackst, zum Beispiel mit so Ovulationstests aus der Apotheke oder indem du die Basaltemperatur misst und dann eben ungeschützten Geschlechtsverkehr zum richtigen Zeitpunkt hast und nicht schwanger wirst, dann kann man im Prinzip noch nicht generell von einem Implantationsversagen sprechen, sondern man spricht dann eher ganz allgemein von unerfülltem Kinderwunsch oder vielleicht von einer subfertilen Konstellationen, wenn es über längere Zeit nicht klappt.
Und was würdest du sagen, wie häufig kommt diese Situation in den Kinderwunschbehandlungen vor?
Ja, vielleicht noch kurz eine Anmerkung zum natürlichen Zyklus, weil das oft gefragt wird. Also warum kann man denn da eigentlich nicht sprechen von einem Implantationsversagen? Das kommt natürlich daher, weil man ja überhaupt nicht weiß, ob eine Befruchtung überhaupt stattgefunden hat. Ja? Also wenn man ohne medizinische Unterstützung probiert, schwanger zu werden, dann ist vielleicht die Eizelle schon zugrunde gegangen, bevor sie sich überhaupt hätte einnisten können. Und deshalb kann man im Prinzip die Implantation nur beurteilen im Rahmen von einem IVF-Zyklus zum Beispiel. Ja? Jetzt war da eine Frage, aber eine andere, nämlich wie oft kommt es denn vor? Tatsächlich zeigen Studien, dass jetzt im Rahmen von IVF-Behandlungen, und nur da kann man es ja wie gesagt sagen, dass so 30-50% der Embryotransfers eben nicht zur Einnistung führen, obwohl die Embryos eigentlich gut aussehen. Ja, und deshalb spricht man eben dann konsequenterweise erst nach 2 oder 3 fehlgeschlagenen Transfers mit guten Embryos tatsächlich von einem medizinischen Implantationsversagen. Mhm.
Und sag mal, wie läuft so eine Implantation, also die Einnistung, denn eigentlich genau ab, wenn alles klappt?
Die Implantation ist natürlich ein sehr magischer Vorgang, muss man sagen, der bis heute auch noch nicht so ganz in allen Einzelheiten verstanden ist. Im Grunde genommen, so rein medizinisch, tut man die Implantation in 3 Phasen einteilen. Also wenn der Embryo in die Gebärmutter gelangt, entweder über den Eileiter auf natürlichem Wege oder eben über einen Embryotransfer, also dass er mit einem Embryotransferkatheter in die Gebärmutterhöhle eingesetzt wird, dann kommt so ungefähr am 5. oder vielleicht am 6. Tag nach der Befruchtung, also der Embryo ist dann eine sogenannte Blastozyste geworden, kommt es zur Apposition. Das heißt, der Embryo dockt an die Gebärmutterschleimhaut an und nimmt so ersten lockeren Kontakt mit der Gebärmutterschleimhaut auf. Und dann so 1-2 Tage später spricht man dann von einem Vorgang, den nennt man Adhäsion. Und da haftet sich jetzt der Embryo fester an. Es kommt zu einer Art biochemischen Verklebung mit der Gebärmutterschleimhaut. Mhm. Und dann schlussendlich erfolgt die Invasion. Das ist so vielleicht 7 bis 9 Tage nach der Befruchtung. Mhm. Und da dringt jetzt sozusagen der Embryo richtig in die Schleimhaut ein. Die äußeren Zellen des Embryos, die sogenannten Trophoblastzellen, wachsen sozusagen in die Gebärmutterschleimhaut ein, es sprießen Blutgefäße ein und dann sozusagen kommt es tatsächlich zum Wachstum des Embryos in der mütterlichen Gebärmutterschleimhaut. Mhm. Ja, und die Voraussetzung, damit das alles gut funktioniert, ist natürlich ein rezeptives Endometrium, also ein Endometrium, das auch vom Zeitpunkt her, vom Einnistungsfenster her, bereit ist, den Embryo aufzunehmen. Mhm. Und dieses Fenster ist vermutlich relativ kurz beim Menschen. Man sagt so, das wäre vielleicht so zwischen dem 19. und 21. Tag des Zykluses, wo dann im Prinzip die Gebärmutterschleimhaut überhaupt aufnahmefähig ist. Ja? Das ist aber sicher unterschiedlich von Frau zu Frau. Mhm. Ja?
Das hört sich ja wirklich nach einem super komplexen und, wie du auch gesagt hast, magischen Vorgang an. Und da kann natürlich auch ganz viel nicht optimal ablaufen, was dann vielleicht dazu führt, dass es eben nicht zur Einnistung kommt. Gibt es denn da jetzt irgendwelche bekannte Vorgänge oder Ursachen, wo man heutzutage schon von weiß, dass die eine Einnistung verhindern könnten?
Ja, also es gibt schon ganz gut erforschte medizinische Ursachen, die nachweislich die Einnistung stören können oder auch verhindern können. Die betreffen meistens den Embryo selbst, aber können natürlich auch die Gebärmutter, also das Endometrium betreffen oder den Hormonhaushalt der Frau oder zum Beispiel das Immunsystem oder auch die Blutgerinnung kann zum Beispiel dann ein Problem darstellen. Mhm. Also ganz generell kann man vielleicht sagen, die häufigsten Ursachen sind die embryonalen Ursachen. Dass also zum Beispiel die Chromosomen nicht richtig verteilt sind im Embryo. Man spricht dann von einer sogenannten Aneuploidie, also einer Fehlverteilung der Chromosomen. Und da sind tatsächlich sehr viele Embryonen davon betroffen, gerade wenn die Frauen in einem höheren Alter sind. Aber es gibt auch andere Ursachen auf embryonaler Ebene, zum Beispiel ganz allgemeine schlechte Eizellqualität kann dann die Ursache sein, dass sich der Embryo nicht richtig entwickelt. Das können zum Beispiel Mitochondrienfunktionsstörungen in der Eizelle sein oder andere Zellstrukturprobleme. Und es kann natürlich auch eine Ursache bei den Spermien liegen, ja, dass auch die Spermien von ihrer genetischen Stabilität, von ihrer Integrität nicht optimal waren und das dann eben in der Folge dazu führt, dass sich ein nicht gut entwicklungsfähiger Embryo bildet. Mhm. Ja, und was vielleicht noch wichtig ist in dem Zusammenhang, also selbst wenn ein Embryo morphologisch, also unter dem Mikroskop, super aussieht, kann er trotzdem genetisch defekt sein und in der Folge eben dann nicht zu einer erfolgreichen Schwangerschaft führen. Ja.
Ja, ich finde super, dass du das nochmal so detailliert beschrieben hast, weil in meiner Wahrnehmung gibt es schon viele Patientinnen, die so einen Einnistungsversagen gleichstellen damit, dass es quasi bei ihnen ein Problem gibt in der Gebärmutterschleimhaut oder sie können den Embryo nicht behalten. Dabei kann es, wie du eben schön erklärt hast, an dem Embryo selber, also an der Eizellqualität oder an der Spermienqualität liegen und hat nicht immer direkt was mit dem Prozess der Einnistung sozusagen zu tun.
Genau, also ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man sich das bewusst macht, dass in der bei weitem häufigsten Form oder am häufigsten eben tatsächlich die embryonalen Ursachen selbst eine Rolle spielen. Natürlich gibt es auch Faktoren in der Gebärmutter oder bei der Gebärmutterschleimhaut, die eine Einnistung erschweren können oder verhindern können. Also beispielsweise so anatomische Ursachen, wie zum Beispiel, wenn Polypen oder Myome oder Verwachsungen in der Gebärmutterhöhle sind, dann stellen die ja im Prinzip regelrecht mechanische Hindernisse dar. Ja? Also da kann natürlich der tollste Embryo vorbeikommen, der kann sich eben nicht einnisten, wenn das Milieu, wenn die anatomische Situation in der Gebärmutter nicht gut ist. Mhm. Ja? Es gibt auch natürlich die Situation, dass mal so Entzündungsreaktionen oder Entzündungseffekte eine Rolle spielen können. Man spricht dann zum Beispiel von der chronischen Endometritis. Mhm. Das ist so eine Erkrankung, die ist eigentlich bis heute nicht so richtig gut verstanden. Und man kann sie auch gar nicht so ohne weiteres nachweisen. Es gibt so Biopsien, die man da machen kann, wo man dann die sogenannten Plasmazellen bestimmt. Man spricht auch von CD138 positiven Zellen. Mhm. Und die sollen sozusagen indirekt anzeigen, ob eine Entzündung der Gebärmutterschleimhaut vorliegt. Das ist aber wissenschaftlich immer noch sehr umstritten und es ist keineswegs so eine ganz klare Sache, dass die chronische Endometritis wirklich so eine wesentliche Rolle spielt. Mhm. Ja. Es gibt auch dann noch die Geschichte mit der Dicke des Endometriums. Ja, das geistert auch schon seit Jahren oder beinahe Jahrzehnten eigentlich rum, dass man da so mit Argusaugen auf die Dicke der Gebärmutterschleimhaut guckt. Und früher hat man immer so gesagt, also wenn die Gebärmutterschleimhaut unter 8 oder 9 Millimeter Dicke ist, dann kann sich der Embryo ja gar nicht richtig einnisten. Mhm. Und da wissen wir heute, dass das eigentlich so nicht richtig war. Da gibt's sehr gute Studien aus Spanien, wo man im Rahmen von Eizellspendezyklen zum Beispiel das untersucht hat und man hat eigentlich festgestellt, dass auch ein wesentlich dünneres Endometrium trotzdem eine erfolgreiche Implantation darstellen kann. Und man sagt heute so, dass ein Endometriumaufbau von vielleicht 6 mm oder 7 mm absolut ausreichend ist.
Ja. Das kann ich auch aus der Praxis bestätigen. Ich erinnere mich an eine Patientin im letzten Jahr, wo ich auch so ein bisschen mit Sorge auf diese Dicke der Gebärmutterschleimhaut geschaut habe. Und wir sind nie über 6 mm gekommen, aber die ist dann auch schwanger geworden und schwanger geblieben.
Ja, ja. Genau, also ich glaube, diese Fälle kennen wir alle aus der Praxis. Und also ich erinnere mich auch noch an einen Fall, das war eine Patientin, die zahllose Embryotransfers hatte, die wirklich alles Mögliche probiert hat an Behandlungsoptionen. Und die Gebärmutterschleimhaut sah immer wirklich katastrophal aus. Ja, war wirklich nur 4-5 Millimeter aufgebaut. Und auch vom Ultraschall her, von der Sonomorphologie her, sah es wirklich gruselig aus, muss man sagen. Und sie ist dann am Ende tatsächlich zu einer Eizellspende gegangen und hat eben extrem gute Embryos dann bekommen und ist sofort schwanger geworden. Ja, das hat uns wirklich auch sehr, sehr überrascht bei uns in der Praxis.
Ja, spannend. Aber zeigt an der Stelle vielleicht auch nochmal, dass eben diese Embryonenqualität einfach eine sehr, sehr große Rolle spielt.
Absolut, ja.
Und jetzt hattest du ja eben gesagt, es gibt Untersuchungen, die man machen könnte, wie zum Beispiel so eine Endometriumbiopsie, in der man die Plasmazellen bestimmt oder noch ein paar andere wie eine Gerinnungsdiagnostik. Ab wann würdest du denn jetzt so eine Diagnostik starten und sagen, okay, es macht Sinn, dass wir uns jetzt mal solche Faktoren anschauen?
Die ist eine gute Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt für eine weiterführende Diagnostik? Da gibt's natürlich Empfehlungen der Europäischen Fachgesellschaft, zum Beispiel der ESCHRE, wann also tatsächlich so eine Diagnostik eingeleitet werden sollte. Da sagt man so allgemein, dass so nach 3 oder mehr Embryotransferzyklen mit mindestens 4 bis 6 guten Embryonen dann eine weitere gezielte Abklärung dann sozusagen empfehlenswert machen. Es sollten auf jeden Fall mindestens 2 Embryotransfers mit wirklich morphologisch guten Blastozysten ohne Einnistung da sein, bevor man dann eben eine weitergehende Diagnostik macht.
Und wenn du dann damit startest, was würdest du als erstes für eine Diagnostik machen?
Also ich denke, man sollte im Prinzip ganz generell zunächst mal die Gebärmutter sich genauer anschauen. Das heißt, wenn es mehrmals zum Nicht-Einnisten von Embryonen kommt, obwohl eben, wie gesagt, die Qualität sehr gut war, sollte man mal eine Gebärmutterspiegelung machen, eine sogenannte Hysteroskopie. Das heißt, man schaut mit einer Kamera in die Gebärmutterhöhle rein. Das macht man meistens im Rahmen von einer ganz leichten, kurzen Narkose. Und man kann eben dabei erkennen, ob zum Beispiel Polypen da sind. Das sind so kleine, gutartige Schleimhautwucherungen, oder Myome, das sind so Muskelknoten in der Gebärmutter, die eben die Einnistung stören können. Oder es gibt zum Beispiel auch so Scheidewände in der Gebärmutter. Das kommt noch letztlich aus der embryonalen Entwicklung, dass da eben, sage ich mal, noch Strukturen vorhanden sind, die sich nicht zurückgebildet haben im Laufe des Wachstums der Gebärmutter. Und es gibt natürlich auch so die Situation, dass eben zum Beispiel sich die Schleimhaut überhaupt nicht gut aufbaut aufgrund von einem sogenannten Aschermann-Syndrom. Da können wir vielleicht nachher nochmal kurz drauf eingehen, was das ist. Also insgesamt kann man sagen, ein wichtiger erster Schritt ist reinschauen in die Gebärmutter und schauen, was ist da drin los, was könnte eine anatomische Ursache für eine Einnistungsstörung sein. Das kann man auch mit Hilfe von einer einfachen Ultraschalluntersuchung machen. Das nennt man dann Sonohysterographie. Da tut man dann eine Flüssigkeit in die Gebärmutter erstmal einspritzen und macht dann einen ganz normalen Ultraschall. Das ist nicht ganz so invasiv, braucht man auch keine Narkose dafür, aber man kann halt leider auch nicht so viel feststellen. Und dann gibt es natürlich noch verschiedene spezielle Tests, die man machen kann. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, also zum Beispiel dieser Test auf eine chronische Endometritis. So eine Endometrium-Biopsie kann man machen. Oder man kann auch versuchen, das Einnistungsfenster zu bestimmen. Das ist dann ein sogenannter ERA-Test. ERA heißt Endometrial Receptivity Array. Und es ist letztlich so ein biochemischer Test, der feststellen soll, ob das Endometrium sich in einer Phase, in einer zeitlichen Phase befindet, wo der Embryo überhaupt sich einnisten kann. Vielleicht dazu noch kurz zu sagen, das ist umstritten, wie werthaltig diese Untersuchungen sind. Ja, es gibt Leute, die sagen, prima, das sollte man unbedingt machen. Die Fachgesellschaften sind da eher zurückhaltend und die wissenschaftlichen Daten, die es dazu gibt, sind da durchaus kontrovers dazu.
Ja, es ist gut, dass du es gerade nochmal erwähnt hast, weil ich wollte dich gerade fragen, wie du denn zu dem ERA-Test so stehst, weil die Studienlage ja doch sehr kontrovers ist und es viel diskutiert worden ist. Ich glaube, so ist es bei vielen dieser diagnostischen Zusatzuntersuchungen, wo wir ja auch nochmal eine extra Folge drüber gemacht haben in der Kinderwunschsprechstunde, dass die eben, was die Studiendaten angeht, sehr heterogen sind. Also es gibt einige Studien, die dafür sprechen, dass man das macht, aber auch einige, die überhaupt nicht davon überzeugt sind.
Ja, das ist absolut richtig. Und ich glaube, wir müssen uns hier halt wirklich an seriöse, auch multizentrische und randomisierte Studien halten, weil sonst kommen wir einfach in der Medizin nicht weiter. Ja, es ist hier nicht irgendwie der Glaube an das Gute oder so gefragt, sondern es muss wirklich eine belegbare Wirkung haben, solche Untersuchungen. Und man darf ja auch nicht vergessen, die werden für sehr viel Geld verkauft, diese Untersuchungen. Und da wird natürlich auch viel Hoffnung damit gemacht. Und deshalb ist es jetzt gerade eben, was diesen ERA-Test betrifft, hat sich das jetzt gerade dieses Jahr auch, wir hatten ja jetzt vor kurzem unsere europäische Fachtagung in Paris, wo eben die ganzen europäischen wissenschaftlichen Daten auch publiziert wurden. Da hat sich doch relativ klar jetzt herausgestellt, dass der ERA-Test leider nicht das gehalten hat, was er ursprünglich mal versprochen hat. Mhm. Und das bedauere ich eigentlich sehr, weil ich kenne den Professor Carlos Simon sehr gut, der ja in Valencia arbeitet und der wirklich über Jahre die Funktionsfähigkeit des Endometriums erforscht hat und eben diesen Test auch entwickelt hat. Mhm. Und wir hatten alle große Hoffnung, dass uns dieser Test wirklich substanziell weiterhelfen können. Aber die Daten haben halt gezeigt, dass die Aussagekraft doch sehr, sehr begrenzt ist.
Mhm. Ja. Und dazu muss man sagen, dass eben diese Untersuchung, die man dann macht, nicht von der Krankenkasse übernommen werden, auch wenn die Krankenkasse die Kinderwunschbehandlung bezuschusst. Also man muss die in der Regel immer alle selber zahlen, ne?
Ja, die Krankenkassen orientieren sich natürlich auch an den wissenschaftlichen Daten, an der sogenannten Evidenz, also ob das wirklich nachweisbar ist, die Wirkung. Und wenn eben Untersuchungsmethoden keinen wissenschaftlichen Nachweis erbracht haben, dann werden sie normalerweise, und das ist ja auch richtig so, von der versicherten Gemeinschaft nicht übernommen. Ja. Mhm. Aber es gibt durchaus noch ein paar andere Untersuchungen, die schon Sinn machen. Also wenn wir jetzt mal weggehen von der Gebärmutter und uns mal zum Beispiel der Genetik zuwenden, dann ist es schon so, dass wenn jetzt zum Beispiel immer wieder Implantationsversagen auftritt, dass man dann zum Beispiel mal eine Chromosomendiagnostik von beiden Partnern machen sollte, dass man mal schaut, ist die Struktur und ist die Zahl der Chromosomen bei beiden Partnern in Ordnung. Also das wäre jetzt zum Beispiel wirklich eine empfehlenswerte Diagnostik. Mhm. Es gibt ja auch in dem Zusammenhang, das ist auch schon angesprochen worden in deinem Podcast, die Möglichkeit der Präimplantationsdiagnostik. Also man kann die Embryos, bevor man sie einsetzt in die Gebärmutter, auch nochmal direkt genetisch untersuchen und da zum Beispiel auch Chromosomenfehler eben feststellen. Mhm. Und man kann natürlich auch einfach den Embryo länger beobachten, bevor man ihn einsetzt. Ja. Also früher war es ja durchaus üblich, den Embryo schon am zweiten Tag oder am dritten Tag nach der Befruchtung einzusetzen, wo man noch nicht so viel sagen konnte über seine Möglichkeiten, sich zu entwickeln, über die Teilung, über die biologische Integrität. Aber heutzutage gibt es ja die Möglichkeit, die Embryonen bis zum fünften oder gar bis zum sechsten Tag nach der Befruchtung zu beobachten und dadurch auch ein Stück weit die natürliche Selektion abzuwarten, die ja immer stattfindet in der Natur. Egal, ob jetzt der Embryo außerhalb des Körpers sich befindet, im Rahmen von einer künstlichen Befruchtung oder natürlich in die Gebärmutter gekommen ist. Und wenn man dann natürlich schaut, dass man Embryonen, also Blastozysten, nur transferiert, die schon das bis zum fünften Tag geschafft haben, dann hat man natürlich auch eine bessere Implantation, eine bessere Implantationsrate.
Ja, ich finde, es macht auch immer total viel Sinn, wenn ich das nochmal den Paaren erkläre, weil man halt einfach länger wartet, hat man einen höheren natürlichen Selektionsdruck. Und die Natur hat das meistens schon sehr clever gelöst. Und ich denke, das macht sehr viel Sinn, dass wir immer mehr dazu übergehen, so eine verlängerte Kultur zu machen und die sogenannten Blastozysten zu transferieren.
Ja, man muss natürlich in dem Zusammenhang nur auf eins hinweisen. Und zwar, man kann natürlich nur dann vernünftigerweise bis zum fünften Tag warten, wenn man eine gewisse Anzahl an Embryonen zur Auswahl hat. Ja, also wenn ich jetzt vielleicht eine ältere Patientin bin und ich habe ja dann vielleicht nur 3 oder 4 Eizellen ursprünglich sozusagen zur Verfügung gehabt, die befruchte ich dann und dann habe ich vielleicht nach 2 oder 3 Tagen noch 1 oder 2 Embryos übrig, dann macht es keinen Sinn, jetzt noch bis zum fünften Tag zu warten und den Selektionsdruck, wie du gerade ja richtig gesagt hast, aufrecht zu erhalten und dann erst vielleicht einen Embryotransfer zu machen. Ja, denn da besteht natürlich ein hohes Risiko, dass es dann überhaupt keinen Transfer gibt. Und es wäre ja kein Problem, wenn man sagen könnte, naja, der Embryo wäre ja sowieso kaputt gegangen. Er hätte es ja sowieso nicht geschafft. Mhm. Dann würde das Ganze ja medizinisch einen gewissen Sinn machen, weil man nämlich dann der Patientin einen letztlich unnötigen Embryotransfer ersparen würde.
Ja.
Aber da gibt's eben auch mittlerweile sehr viel wissenschaftliche Daten dazu, die gezeigt haben, dass es durchaus Embryos gibt, die vielleicht so salopp gesagt so ein bisschen Wackelkandidaten sind,
ja,
die es schaffen würden, wenn man sie am zweiten oder dritten Tag einsetzt und die es aber nicht schaffen würden, wenn man sie bis zum fünften Tag in der Kulturschale lässt und eben einfach den härteren Kulturbedingungen letztlich in einem Labor aussetzt.
Ja, also vereinfacht gesagt, man geht davon aus, dass die Umgebungsbedingungen in der Gebärmutter einfach die optimalsten sind.
Genau, also wir versuchen ja die Natur so gut wie es geht zu imitieren.
Ja.
Und das gelingt auch immer besser, muss man sagen. Aber wir können sie halt nicht hundertprozentig nachbauen. Das ist so.
Ja, jetzt haben wir ausführlich über das Thema Implantationsversagen gesprochen. Eine der möglichen Ursachen für eine ungewollte Kinderlosigkeit. Aber jetzt kommen wir mal zur sogenannten idiopathischen Sterilität. Das heißt, wir finden keine erkennbare Ursache, die damit zusammenhängt, dass ein Paar oder eine Frau nicht schwanger wird. Trotz umfangreicher Untersuchungen, die gemacht worden sind. Und vielleicht frage ich dich auch jetzt hier mal als allererstes, ob du oder würde dich bitten, mal als allererstes zu erläutern, wann du diese Diagnose stellst und von einer idiopathischen Sterilität sprichst.
Ja, also die Diagnose idiopathische Sterilität, die wird an sich dann gestellt, wenn eine wirklich vollständige und standardisierte Basisdiagnostik erfolgt ist, ohne dass eine organische oder eine hormonelle oder eine genetische oder auch eine funktionelle Ursache gefunden werden konnte. Ja, funktionell heißt sozusagen anatomisch, also dass vielleicht in der Gebärmutter Polypen sind oder irgendwelche anderen sozusagen mechanischen Hindernisse da sind, dass der Embryo sich einnistet. Also mit anderen Worten, wenn man wirklich eine gute, umfangreiche Basisdiagnostik gemacht hat und eben keinen genauen Grund gefunden hat, warum es trotz regelmäßigem ungeschützten Geschlechtsverkehr nicht zur Schwangerschaft gekommen ist. Und man sagt da vielleicht auch noch dazu, dass das dann vielleicht so mindestens 12 Monate sein sollten, die das Paar das auch probieren. Das heißt also, man darf nicht zu ungeduldig sein. Man darf jetzt nicht die Pille absetzen und nach 3 Monaten zum Frauenarzt gehen und sagen, also da kann doch was nicht stimmen, ich bin ja immer noch nicht schwanger. Da würde man also jetzt die natürliche Fertilität dann doch etwas zu sehr überbewerten. Also man muss schon sich auch ein bisschen Zeit lassen oder der Natur auch eine gewisse Zeit lassen. Und da sagt man so jetzt bei jüngeren Paaren, bei jüngeren Frauen unter 35, könnte man vielleicht so 12 Monate warten, sofern ein einigermaßen regelmäßiger Zyklus da ist und auch Ovulationen auftreten und eben das Paar auch Sex hat. Das wäre natürlich vielleicht auch noch ganz praktisch, sonst kann es natürlich nicht funktionieren. Und vielleicht, also was ich immer noch den Paaren dazu sage, ist, also wenn man jetzt schon weiß, dass der Mann mal früher als Kind einen Hodenhochstand hatte oder eine Hodenverletzung oder eine Hodenentzündung, dann wäre es vielleicht auch ganz gut, wenn der Mann schon relativ frühzeitig mal einfach ein Spermiogramm machen lässt. Also dann muss das Paar jetzt nicht 12 Monate probieren, sondern dann kann man als Mann auch einfach mal ein Spermiogramm machen lassen und gucken lassen, ob es überhaupt klappen kann.
Wir hatten jetzt ja vorhin im Rahmen von dem Implantationsversagen schon über weitere diagnostische Tests und Untersuchungen gesprochen, die man machen kann. Würdest du denn sagen, bevor man jetzt von einer idiopathischen Sterilität spricht, müssen all diese Untersuchungen erfolgt sein? Oder brauche ich das gar nicht unbedingt und es reicht quasi meine grundsätzliche Diagnostik, die ich so zu Beginn einer Kinderwunschbehandlung mache, aus?
Es sollte, so wird es jedenfalls empfohlen, eine leitliniengerechte Stufen- oder Standarddiagnostik gemacht werden. Also da gehört im Wesentlichen dazu, dass man mal die wichtigsten Hormone bestimmt, auch den AMH-Wert bestimmt und eben auch schaut, ob die Hormone da sind, die für die Eizellreifung und eben auch für den Eisprung und auch die Umwandlung der Gebärmutterschleimhaut, dass sie eben gut einnistungsfähig wird. Ob die Hormone alle da sind, also ich spreche jetzt hier vom Progesteron zum Beispiel, dann, wie schon gesagt, ein Spermiogramm gehört sicher absolut zur Basisdiagnostik. Dann ein Ultraschall der Gebärmutter, so wie man es auch vom ganz normalen Gynäkologen kennt, gehört sicher dazu. Und wenn hier irgendwelche Auffälligkeiten auftreten, dann sollte man relativ großzügig dann eben eine Gebärmutterspiegelung machen. Und eventuell könnte man auch drüber nachdenken, ob man die Durchlässigkeit der Eileiter mal überprüft. Da gibt es ja heutzutage auch recht wenig invasive Methoden. Also man muss das nicht immer gleich über eine Bauchspiegelung mit einer Narkose und so machen, sondern man kann durchaus in einem ersten Schritt das auch mal mit einer speziellen Kontrastmittel-Ultraschall-Untersuchung machen, Hysterokontrastsonographie genannt. Dafür braucht man keine Narkose, es tut auch nicht weh. Und damit kann man zumindest mal so eine erste orientierende Einschätzung bekommen, ob eben wirklich alles okay ist. Ja, also was man auf jeden Fall nicht machen muss und auch nicht machen sollte, ist irgendwie so quasi eine experimentelle oder invasive Diagnostik, die eben möglicherweise auch gar nicht so richtig wissenschaftlich abgesichert ist. Also das braucht man nicht unbedingt machen, um dann die klinische Diagnose einer idiopathischen Sterilität zu stellen.
Und was würdest du sagen, wie häufig kommt das so unter all den Paaren und Patientinnen, die sich vorstellen mit unerfülltem Kinderwunsch vor?
Man kann so ganz generell sagen, dass die Kinderwunschpaare, die jetzt noch nicht in einer speziellen Behandlung sind, sondern die jetzt mal so unselektioniert untersucht werden, dass da so circa vielleicht 20-30% der Paare betroffen sind von Sterilität, die letztlich dann nicht richtig erklärbar ist. Ja, also manche sagen auch 10-30%. Ist nicht so ganz klar statistisch, aber es sind auf jeden Fall relativ viele Paare betroffen von unerfülltem Kinderwunsch, der sich nicht so ohne weiteres mit der normalen Basisdiagnostik erklären lässt. Bei Frauen über 35 ist natürlich die Situation häufiger, weil einfach letztlich Alterungseffekte bei den Eizellen natürlich eine Rolle spielen. Letztlich ist natürlich die Biologie und der Körper darauf angewiesen, dass das genetisch intakte Eizellen auch zum Eisprung kommen. Und deshalb nimmt dann natürlich auch die Häufigkeit der idiopathischen Sterilität zu, weil man die Genetik der Eizellen nicht so ohne weiteres im Rahmen einer Basisdiagnostik untersuchen kann.
Wenn jetzt keine medizinische oder körperliche Ursache gefunden wird, dann vermuten ja auch viele Paare, dass es an ihrer Psyche liegt oder an ihrem Stress, den sie so im Alltag haben. Ja. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt das deiner Meinung nach?
Naja, also das ist eine absolut berechtigte Frage, weil ja dieser Zusammenhang natürlich sehr oft hergestellt wird. Ja, der Zusammenhang zwischen Psyche, Stress und Fruchtbarkeit. Naja, diese Zusammenhänge, die sind sicherlich sehr komplex und die werden auch oft missverstanden. Sowohl in der Öffentlichkeit als auch teilweise beim medizinischen Fachpersonal. Was man vielleicht so ganz allgemein sagen kann, ist, dass Stress schon biologische Abläufe beeinflussen kann. Aber er ist selten oder eigentlich nie die alleinige Ursache für Sterilität. Es gibt keinen echten Beweis, dass psychischer Stress allein eine Schwangerschaft verhindert. Ja? Aber Er kann natürlich die Chancen ungünstig beeinflussen, zum Beispiel über die Hormone, auch über das Verhalten oder auch über die Zyklusregulation. Ja. Also was man sicherlich sagen kann, ist, dass der Stress keine Unfruchtbarkeit verursacht im engeren medizinischen Sinne. Ja, er verstopft keine Eileiter, er verursacht keine Chromosomenfehler und er zerstört auch keine Embryonen. Also Der Stress ist nicht dran schuld, wenn eine IVF fehlschlägt.
Ja. Also zum Beispiel erinnere ich mich auch an ein Paar, da hatte ich einen Embryotransfer gemacht und die sind leider nicht schwanger geworden daraus und haben mir dann erzählt, dass sie sich auch einen Tag nach dem Embryotransfer total krass zu Hause gestritten haben. Und sowas ist aber jetzt nicht dafür verantwortlich, dass es dann nicht zur Schwangerschaft gekommen ist.
Genau, richtig. Also ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage, dass Stress eben nicht die Fruchtbarkeit im engeren Sinne sozusagen negativ beeinflusst. Das heißt, es hat keinen direkten Einfluss auf den Embryo und auch nicht auf seine Einnistung. Mhm. Also schwanger werden ist letztlich doch ein sehr biologischer Vorgang. Ja, mhm. Wenn ein genetisch intakter Embryo in die Gebärmutter kommt und sich da einnistet, dann wird die Frau auch schwanger, ob es ihr passt oder nicht. Ja, es gibt keine negativen Vibrations oder irgendwelche Schwingungen, die dazu führen können, dass der Embryo sich nicht einnistet, ja, sondern der Embryo verhält sich im Grunde genommen wie so ein kleiner Parasit. Ja, der beißt sich fest, der saugt sich voll und da kann die Frau letztlich überhaupt nichts dagegen machen. Mhm. Ja. Und deshalb ist es umgekehrt wichtig, sich hier nicht wuschig machen zu lassen und sich nicht einreden zu lassen, dass es irgendwie der Stress wäre oder sonst irgendwas. Letztlich muss man es als biologischen Vorgang begreifen, das Schwangerwerden. Und natürlich möchte man die Voraussetzungen optimieren, dass es klappt. Aber man sollte sozusagen hier nicht auf falsche Empfehlungen hören. Und letztlich ist es einfach falsch und unfair, zu Frauen oder auch zu Paaren zu sagen, ja, ihr seid nur zu verkrampft. Macht euch mal locker, dann klappt's schon. Mhm. Ja. Oder was ich auch schon mal gehört habe, ist, kauft euch doch einen Hund. Bei denen hat's dann auch geklappt, ja, mhm. bei dem anderen Paar. Also das ist einfach wissenschaftlich unhaltbar mhm. und ist auch für die Paare sehr emotional belastend mhm. und auch verletzend. Mhm. Ja.
Wenn wir jetzt die Situation haben, dass wir eben diese Diagnostik gemacht haben und wir haben keine Ursache ausfindig machen können, dann könnte man jetzt ja als Paar denken, damit ist die Kinderwunschbehandlung an der Stelle zu Ende. Man wird nach Hause geschickt und es wurde kein Grund gefunden, also kann man es jetzt weiter zu Hause probieren. So ist es zum Glück nicht. Was machst du an der Stelle? Was empfiehlst du den Paaren?
Ja, also das ist natürlich schon eine schwierige Situation. Das ist ganz klar. Wenn mehrere IVF-Behandlungen gemacht wurden oder auch andere Formen der assistierten Reproduktion, vielleicht sogar mehrere gute Embryos zum Transfer kamen und immer noch keine Schwangerschaft eingetreten ist, dann ist das natürlich emotional extrem belastend. Und also meine Empfehlung ist da im Prinzip, das Paar sollte auf jeden Fall Ruhe bewahren und sollte versuchen, die Diagnose richtig einzuordnen. Idiopathisch heißt nicht aussichtslos. Es heißt nur, dass bisher eben noch keine klare Ursache gefunden wurde. Die Prognose ist aber trotzdem oft gut. Also viele Paare werden auch, obwohl primär mal eben diese idiopathische Sterilität im Raum stand, viele Paare werden dann doch noch im Laufe der nächsten 1-2 Jahre schwanger. Und deshalb ist es einfach wichtig fürs Paar auch ein Stück weit strategisch zu handeln. Also nicht panisch alles auszuprobieren, nicht zu 10 Ärzten zu rennen und 100 Diagnostikverfahren in Anspruch zu nehmen, sondern einfach gezielte und strukturierte Schritte auch zu tun. Ja? Mhm. Da wäre zum einen mal wichtig, dass man das offene Gespräch sucht mit dem Arzt, der einen betreut, ja, mit dem Reproduktionsmediziner, aber auch ganz mal mit der ganz normalen Frauenärztin, Frauenarzt vielleicht. Und auch nochmal zu schauen, ist denn, was die Basisdiagnostik betrifft, wirklich alles vollständig und korrekt durchgeführt worden? Ja? Gibt es vielleicht doch irgendwelche Befunde, die grenzwertig waren, ja, wo man vielleicht doch nochmal genauer nachschauen sollte, wo man vielleicht doch ja, zum Beispiel eine Gebärmutterspiegelung machen sollte. Und man sollte dann eben Schritt für Schritt dann vielleicht auch die Diagnostik und die Therapie erweitern, aber eben in enger Absprache und wirklich mit Köpfchen und nicht sozusagen wahllos und panisch. Mhm. Ja. Und was man vielleicht auch wissen muss, ist, selbst wenn man jetzt keine spezifische Ursache feststellen kann, ist trotzdem zum Beispiel eine IVF-Behandlung oft erfolgreich. Mhm. Ja. Und zwar einfach deshalb, weil man bei einer IVF-Behandlung viele Einflussfaktoren, die eine Schwangerschaft verhindern könnten, besser kontrollieren kann.
Ja, und sie einsehen also, kann. Ne?
Genau, ja. Also ich sehe einfach, was passiert. Ja, wenn ich eine natürliche Befruchtung versuche oder auch eine Insemination, wo man ja letztlich zum richtigen Zeitpunkt dann die Spermien in die Gebärmutter reinmacht, dann ist es ja trotzdem noch so ein Stück weit eine Blackbox. Ja. Man weiß ja gar nicht, was passiert. Man weiß gar nicht, kommt denn die Eizelle und das Spermium überhaupt zusammen? Haben die überhaupt eine Chance, die Eizelle sozusagen zu befruchten? Und wird denn die Eizelle überhaupt durch den Eileiter durchtransportiert? Und kann sie sich dann überhaupt einnisten? Also das sind einfach viele Faktoren im Spiel, die wir dann nicht kontrollieren können, die wir nicht erkennen können. Und bei einer IVF-Behandlung kann man eben viele dieser Unsicherheitsfaktoren ausschalten. Ja, man gibt die Eizellen und die Spermien direkt zusammen und man sieht dann halt einfach auch, ob eine Befruchtung stattfindet. Man sieht, ob die Eizellen korrekt befruchtet werden. Man sieht, ob eine korrekte Teilung dieser Embryos dann stattfindet und ob sie sich normal entwickeln. Und dann kann man sie eben zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort setzen. Ja. Also da hat man schon mal viele Faktoren ausgeschaltet, die möglicherweise als idiopathische Sterilität bezeichnet werden, die man aber nur nicht so richtig erkennen konnte.
Ja, finde ich super, dass du es so gesagt hast, weil ich erkläre es genauso auch immer den Paaren und Patienten, weil es natürlich schwierig zu verstehen ist, dass man keine Ursache gefunden hat, aber jetzt soll man trotzdem eine IVF-Behandlung machen, so ungefähr. Und da sage ich auch einfach, man hat dadurch wesentlich viel mehr Informationen. Das macht an einem gewissen Zeitpunkt zumindest dann vielleicht doch am meisten Sinn. Was mir auch noch eingefallen ist, wenn man jetzt als Paar so in dieser Situation ist und es sich so gefühlt etwas hoffnungslos anfühlt, dann ist man natürlich auch häufig, sage ich mal, leichte Beute für diese ganzen Internetangebote oder Vorschläge von Social Media, wo einem eben Dinge vorgeschlagen werden, die man machen könnte oder tun könnte, um die Einnistungschancen oder die Schwangerschaftschancen zu erhöhen. Und dazu gehören zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel oder auch Probiotika, die zur Verbesserung des Mikrobioms beitragen sollen. Was hältst du von solchen Ansätzen?
Ja, also das ist natürlich ein Thema, das wird sehr oft in der Sprechstunde angesprochen von den Paaren. Und letztlich kommt das natürlich schon auch daher, weil sich die Paare halt echt in einer verzweifelten Ausnahmesituation befinden und natürlich irgendwie nach Antworten suchen. Ja. Mhm. Und es ist halt immer schwierig, mit einer Situation umzugehen, für die es keine konkrete, genaue Antwort gibt. Und das ist dann eben so die Zielgruppe für, manchmal auch sehr zweifelhafte Empfehlungen. Und da kommen dann so natürliche Hilfsmittel, Nahrungsergänzungsmittel oder irgendwelche anderen pseudowissenschaftlichen Dinge kommen da ins Spiel. Also jetzt gerade was so die Nahrungsergänzungsmittel betrifft, da gibt's so ein paar wenige Dinge, wo ich sagen würde, die sind wissenschaftlich geprüft, die haben eine plausible Wirkung und die kann man dann auch im Prinzip gerne einsetzen. Es gibt aber auch viel anderes. Es gibt teure Mittel ohne jeglichen Wirknachweis. Mhm. Da kann man nur empfehlen, Finger weg davon. Ja. Mhm. Und dann gibt's noch so einen Graubereich von Präparaten, die wahrscheinlich eher Hoffnungsmache sind, die man aber vielleicht im individuellen Einzelfall mal abwägen können. Mhm. Ja. Und wenn wir mal so schauen, was so Präparate sind, die einigermaßen wissenschaftlich belegt sind oder teilweise auch ordentlich belegt sind, dann bleibt da gar nicht so viel übrig. Also die Folsäure ist, glaube ich, unbestritten. Mhm. Ja, jede Frau, die schwanger werden will, soll Folsäure nehmen. Und meistens wird es ja dann auch mit ein bisschen Jod kombiniert, weil wir ja in einem Jodmangelgebiet auch leben hier in Deutschland. Mhm. Also ich denke, das ist eine Standardempfehlung und ist sicherlich auch gut wissenschaftlich abgesichert. Auch das Vitamin D ist vielleicht was, worüber man vor allen Dingen, wenn ein Mangel nachgewiesen wurde, reden kann. Ob das jetzt wirklich so einen ganz großen Einfluss auf die Fruchtbarkeit hat, ist die Frage. Wenn wirklich ein Mangel besteht, dann spricht schon einiges dafür, das vielleicht einfach zu ersetzen, zu substituieren. Naja, und dann vielleicht noch so Dinge wie Omega-3-Fettsäuren. Das sind Fettsäuren, die, wo man sagt, dass die so ein bisschen zyklusregulierend, entzündungshemmend wirken. Da gibt's vielleicht beim PCO-Syndrom so ein bisschen Hinweise drauf, dass das vielleicht was bringen könnte. Oder auch das Myo-Inositol spielt da immer mal wieder eine Rolle, spielt wahrscheinlich auch nur beim PCO-Syndrom eine Rolle. Ansonsten ist es eher sehr dünn.
Ja. Ja. Und hast du so eine Idee, wo die Forschung vielleicht hingehen wird in den nächsten Jahren? Oder hast du eine Idee, was vielleicht ein guter Ansatz wäre in so einer Situation?
Ja, also es gibt natürlich viele wichtige Forschungsperspektiven. Da muss man aber einfach wissen, das sind Forschungsansätze. Das heißt, das ist nichts, was jetzt in der normalen Kinderwunschbehandlung was verloren hat. Das sollte man nicht Kinderwunschpaaren anbieten und schon gar nicht gegen Geld, sondern wenn überhaupt, dann nur im Rahmen von wissenschaftlichen Studien, also kontrollierten, ordentlichen Studien, die auch vorher durch eine Ethikkommission gegangen sind und die eben auch ja seriös einer Universitätsklinik zum Beispiel durchgeführt werden. Da kann man sich dann mit Ansätzen beschäftigen, die sozusagen dann teilweise deutlich über das hinausgehen, was eben jetzt heute in der normalen Regelversorgung benutzt wird. Und ja, da gibt's natürlich eine ganze Reihe von sehr interessanten Ansätzen. Also zum Beispiel die Frage, wie altern Eizellen? Wie kann ich die Eizellalterung vielleicht verhindern oder hinausschieben? Da gibt's so Überlegungen, wie man an den Mitochondrien vielleicht Verbesserungen erzielen kann. Vielleicht hast du schon mal so dieses Coenzym Q10 gehört oder andere Mitochondrien stimulierenden Substanzen, die also letztlich so versprechen, dass sie die Energieversorgung der in Anführungszeichen alternden Eizellen verbessern sollen. Also das ist so ein Forschungsansatz, der schon auch Potenzial hat. Du hast vielleicht auch schon mal gehört, dass es sogar in England die Option gibt, Mitochondrien aus gespendeten Eizellen in die Patienteneizellen zu übertragen. Ja, also so ein Mitochondrientransfer zu machen, das ist tatsächlich in England zulässig. Ich glaube, als einziges Land in Europa und es ist sogar in den USA noch verboten. Also das ist so ein Punkt, aber es gibt noch weitere Dinge. Zum Beispiel die Epigenetik, also inwiefern eben Umweltfaktoren, Ernährung, Stress, Schlaf, so die epigenetischen Marker in den Eizellen beeinflussen können. Ja, ob vielleicht gezielte Veränderungen des Lebensstils oder so da tatsächlich stabilisierend wirken können. Das ist ja, wie gesagt, alles nicht so richtig klar. Und wenn was nicht klar ist, dann sollte es erforscht werden und nicht einfach so den Patienten empfohlen werden. Ein weiteres Thema, was auch so schon jetzt ein paar Jahre rumgeistert, ist das Mikrobiom, ja, das vaginale oder ovariale Mikrobiom. Also, dass man genauer erforscht, wie inwiefern Bakterien, auch natürlich vorkommende Bakterien, zum Beispiel aus dem Darm, eben die Funktion des Eierstocks oder der Eizellen mit beeinflussen können und ob da vielleicht bestimmte Antibiotika-Behandlungen irgendwie eine Rolle spielen können. Könnte ich jetzt noch beliebig weiterführen. Ja. Da gibt's eine ganze Reihe von Dingen, auch vielleicht so bei vorzeitiger Menopause gibt's so Ansätze, dass man mit Stammzellen irgendwie arbeiten könnte, mit Knochenmarkstammzellen. Also gibt's viele, viele Ansätze, die aber wirklich nur im Rahmen von randomisierten und kontrollierten Studien bearbeitet werden sollten.
Ja, und erstmal bewiesen werden muss, dass sie tatsächlich wirksam sind. Ne?
Genau, ja.
Ja, du hast super viele Fragen schon beantwortet, Andreas. Jetzt schon mal vielen Dank dafür. Zum Schluss jeder Kinderwunschsprechstunde gibt's immer noch Fragen aus der Community. Und da hätte ich jetzt noch zwei an dich. Bist du bereit?
Na klar.
Also, jemand hat mir geschrieben, ich bin 41 Jahre und habe seit einem Jahr eine Kinderwunschbehandlung. Es wird keine Ursache gefunden. Was können wir noch tun? Mir ist dazu direkt was eingefallen und ich bin jetzt gespannt, wie du diesen Fall bewertest.
Also, wir haben ja schon über die grundsätzlichen Dinge gesprochen, die man da tun sollte. Also die Diagnostik nochmal überprüfen, schauen, dass man nichts übersehen hat. Die Hoffnung nicht aufgeben, ja. Es gehört einfach auch ein Stück weit, ja, Zuversicht und Gottvertrauen und auch Durchhaltekraft dazu. Ja, man sollte nicht zu früh hinwerfen, sondern man sollte der Natur schon auch ausreichend Chancen entwickeln oder vermitteln. Und es ist vielleicht wichtig auch zu wissen, dass jeder Embryo ist ja ein neuer Embryo, der entsteht. Ja, also es ist eigentlich nicht zulässig zu sagen, wenn es einmal oder dreimal oder fünfmal nicht geklappt hat, dann wird es automatisch nie klappen. Sondern jeder Embryo ist so eine neue Entität, wie wir so sagen, ja, wird neu zusammengesetzt. Und es kann da durchaus dann nach einer gewissen Zeit, auch nach einer längeren Zeit, kann eben der richtige Embryo um die Ecke kommen. Und dann klappt es eben doch auf einmal. Und wir alle schütteln uns und denken, ja, was ist denn jetzt passiert? Warum ist sie denn jetzt auf einmal schwanger geworden? Mhm. Ja. Insofern also durchhalten und die Hoffnung nicht aufgeben. Und da möchte ich vielleicht noch auf einen ganz kleinen Punkt zu sprechen kommen. Also man muss hier auch sozusagen als Paar entsprechend ein Stück weit positionieren. Ja, man muss gucken, dass man die Partnerschaft auch nicht vernachlässigt. Ja, dass man sich auch immer wieder was Gutes tut als Paar. Also, dass man nicht als Paar nur ein Projekt ist, was jetzt dazu dient, Kinder zu bekommen. Ja, sondern eben ganz bewusst auch sich den Humor nicht nehmen lässt, die Beziehung pflegt, auch mal ins Kino geht, sich ganz bewusst so auch Auszeiten von dieser Kinderwunschbehandlung nimmt, ja. Also, dass man auch so ein bisschen aufs körperliche Wohlbefinden auch Acht gibt und eben nicht alles dieser Geschichte unterordnet, ja. Das wäre vielleicht auch noch ist jetzt kein so direkt medizinischer Hinweis, aber es ist trotzdem sehr wichtig, um am Ende dann vielleicht doch noch auch das Ziel erreichen zu können.
Ja, das sehe ich genauso. Sehr wichtig, weil so eine Kinderwunschbehandlung einfach extrem emotional auch anstrengend sein kann und man auch dafür einfach andere positive Ressourcen, glaube ich, benötigt, ja.
Ja, und auch einfach mit dem Arzt auf Augenhöhe sprechen und ihm ja auch sozusagen die Nöte und die Sorgen mitteilen und eben da auch das offene Gespräch suchen. Ich finde, das ist auch immer sehr wichtig.
Und dann zu meiner allerletzten Frage, die sich tatsächlich, glaube ich, sehr viele Patientinnen stellen. Und zwar, wie kann ich die Einnistung unterstützen? Was kann man selber machen? Hast du da irgendwelche Tipps?
Also außer den Dingen, die wir jetzt schon angesprochen haben, kann ich selber eigentlich relativ wenig machen. Ja, also ich sollte auch sozusagen akzeptieren, dass man nicht alles kontrollieren kann und nicht alles von außen steuern kann. Man muss auch ein Stück weit Demut haben vor dem, was die Natur macht. Ja, und letztlich auch Geduld und bisschen Gottvertrauen und Zuversicht mitbringen. Und letztlich, haben wir ja vorhin schon angesprochen, spielen natürlich die embryonalen Faktoren, die genetisch-biologischen Faktoren die wesentliche Rolle. Und auf die habe ich aber leider sehr, sehr wenig Einfluss selber.
Ja, lieber Andreas, wir sind am Ende der letzten Folge der Kinderwunsch-Sprechstunde angekommen. Ich danke dir total, dass du nochmal, ja, so kann ich es wirklich sagen, diesen krönenden Abschluss bereichert hast mit all deinem Wissen und deiner Erfahrung. Und auch ich verabschiede mich jetzt mit ein bisschen Wehmut von unseren ZuhörerInnen und sage Tschüss aus der Kinderwunsch-Sprechstunde. Das war die Kinderwunsch-Sprechstunde von DM Glückskind. Hat euch die Folge gefallen? Dann abonniert doch den Podcast und lasst uns gern eine Bewertung da oder schreibt eure Fragen an podcast@glückskind.de. Glückskind unbedingt mit UE. Kinderwunsch-Sprechstunde ist ein Podcast von DM Glückskind in Zusammenarbeit mit Mentalstark, produziert von Mit Vergnügen.